先生们、女生们，大家好！我们今天衷心欢迎你们在我们新开门的 Tomasio's Club 玩玩的开心。
Zu Deutsch, willkommen im Tomasio's Club. Alles etwas anders, wie Sie sehen. Ich finde jetzt auch zu dunkel. Das ist das, die Bar, auch das probieren wir jetzt aus. Die Bar ist extra offen für Sie. Das ist ja wie gesagt ein neuer Ort nach 9 Jahren in Hornserben. Eröffnen wir heute den Tomasius Club im Café Alibi. Wir freuen uns sehr, dass es uns gelungen ist, Sibylle Krämer hierher einzuladen, die eigentlich aus Berlin kommt, aber heute eine sehr viel längere Anreise hatte. Muss ich noch was zum Raum sagen oder zum... Also dieses Café ist gebaut worden auch für solche Veranstaltungen. Also deswegen haben wir hier so eine Podiumsecke mit dem Licht. Das ist noch nicht so, wie wir uns das idealerweise vorstellen. Das ist halt alles eine Premiere. Ansonsten sind die Regeln die gleichen wie hier oben. Bettina Kremberg und ich stellen Fragen an unsere Gästin und werden dann, wenn das Gespräch so eine Dreiviertelstunde alt ist, dann auch das Mikrofon gerne Ihnen übergeben, falls es dann Fragen von Ihrer Seite gibt. Das hört dann auf und soll in ein gemütliches Zusammensein, dann soll darin enden. Mein Gott, jetzt bin ich so aufgeregt, jetzt weiß ich gar nicht, was ich sonst noch sagen soll. Das war aber schon mehr, als ich sonst sage.
Ne? Mal, ja. Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen, sowohl Ihnen als auch Ihnen, Frau Sibylle Krämer. Der Tomasius Club hat sich ja dem Erbe von Christian Tomasius verschrieben, der 1688 die erste Monatszeitschrift mit wissenschaftlichem Inhalt auf Deutsch herausgegeben hat. Und wir tun ihm das nach, und zwar jetzt nicht in Printversion, sondern Sie können dann die Veranstaltung etwa in 1-2 Wochen dann auch auf Podcast nachhören auf unserer Website. Dann ist dann extra ein Link da und dann können Sie, wenn Sie bestimmte Dinge vielleicht nicht verstanden haben oder nochmal nachfragen wollen oder vielleicht im Club beitreten wollen, sich gerne bei uns melden. Sie sind dann herzlich willkommen. Zur Person Sibylle Krämer, ich möchte Sie kurz vorstellen. Sie studierte Philosophie, Geschichte und Sozialwissenschaften in Hamburg und Marburg, war 7 Jahre lang Hochschulassistentin bei Oswald Schwemmer, für diejenigen, die ihn kennen, auch in der Kassierertradition, würde ich sagen, etwas verortet. Seit 1989 ist sie Professor am Institut für Philosophie an der Freien Universität in Berlin. Sie lehrte aber auch in Zürich, Luzern, Graz, Wien und auch in Tokio, habe ich jetzt gelesen.
Ja.
Ihre Forschungsschwerpunkte sind Sprachphilosophie, Medienphilosophie, darüber hinaus eben auch Themen zur Schriftbildlichkeit, da habe ich sie an der FU mal kennengelernt, und zu Kulturtechniken, das fasse ich jetzt mal so zusammen. Zurzeit läuft noch ein Drittmittelprojekt zur Zeugenschaft, also wir werden auf dieses Thema Zeugenschaft noch im Laufe des Gesprächs zurückkommen. Sie hat weitere Bücher geschrieben, neben diesem, worüber wir heute vornehmlich reden wollen, aber nicht nur, zur Sprache, Sprechakt, Kommunikation, 2006, Berechenbare Vernunft, 1991, Symbolische Maschinen, 1988, Technik, Gesellschaft und Natur, 1982 und unzählige Aufsätze, die ich hier nicht erwähnen möchte. Gut, das Buch, was heute im Zentrum unseres Gesprächs stehen wird, heißt Medium, Bote, Übertragung, eine kleine Metaphysik der Medialität. Ist nicht mehr ganz druckfrisch aus dem Jahre 2008, aber nach wie vor, und das ist das Gute an philosophischer Literatur, die ist ja nicht vergänglich. Inzwischen
gibt
wurde sie auch
eine japanische?
Ja, darauf wollte ich jetzt. Genau, das habe ich heute gelesen.
Weil die japanische begonnen haben.
Genau, also es ist inzwischen ins Englische und ins Japanische übersetzt worden. Das Japanische letztes Jahr, glaube ich, 2014 herausgekommen. Und das Buch ist eine, also für meinen Geschmack eine sehr, in einer sehr elaborierten Wissenschaftssprache verfasst und braucht eigentlich einschlägige, philosophisch vorgebildete Leser. Also man kann es nicht so einfach wegschmökern. Das ist mir jetzt auch bewusst geworden, als ich es wieder zur Hand nahm. Im Zentrum steht die Figur des Boten und dann auch am Ende des Buches auch der Spur. als eines Mittleren, eines Dazwischen. Und das Übertragen von Botschaften geschieht dann als ein heteronomer Prozess von Entkörperlichung bzw. unsichtbar machen oder unsichtbar werden des Boten in einem sich zurücknehmen. Es gibt verschiedene kulturelle Bereiche, wo das dann durchexerziert wird. Man könnte auch sagen symbolische Formen. Also im sakralen Bereich sind zum Beispiel die Engel die Boten. Im medizinischen Bereich sind das die Viren. Im ökonomischen Bereich das Geld. Im sprachlichen Bereich dann die Übersetzung oder Übertragung in eine andere Sprache. Im psychologischen Bereich dann die psychoanalytische Methode und im juristischen Bereich dann die Zeugenschaft, von der ich schon eben geredet habe. Einschlägige Medientheorien von Marshall McLuhan und so weiter spielen da eigentlich nur im Hintergrund eine Rolle. Und zum Schluss gibt es auch eine These, ja, die ich ja auch nicht verheimlichen möchte, und zwar diejenige, dass die Selbsthypostasierung des abendländischen Menschen in Frage gestellt wird, mit seinem Anspruch eben auf Autonomie und Urheberschaft und die Perspektive des sich selbst Zurücknehmens, wofür eben das Vorbild des Boten eigentlich steht, als eine Denkalternative angeboten wird. Und jetzt wäre meine erste Frage, die gleich daran anschließt und mit dem Begriff des Boten auch spielt, also mit welcher Botschaft sind Sie denn, Frau Krämer, heute zu uns gekommen?
Ja, das kann ich ganz einfach fragen. Sie sehen, meine erste Abendgestaltung mit einem Gespräch oder Vortrag, wo ich komme ohne irgendein Blatt Papier, ohne eine Karteikarte, im Unterschied zu meinen Gesprächspartnern, die mir überhaupt nicht verraten wollten, worum es geht. Ich hätte ganz gerne schon mal gewusst, was sind das für Fragen, was möchten Sie antworten. Das weiß ich jetzt überhaupt nicht. Gut, das war jetzt eine sehr allgemeine Frage, mit welcher Botschaft ich komme. Oh, eigentlich habe ich eine ganze Menge, aber ja, zu dieser, wie soll ich, wenn nach diesem Buch gefragt wird, dann ist die Botschaft vielleicht so auszudrücken. Ich habe mich die ganzen fast letzten 20 Jahre, 30 Jahre immer wieder mit Medien befasst und immer wieder stieß ich auf die, gerade auch von Kollegen, die mir nahe standen, mit denen ich zusammenarbeitete, stieß ich immer wieder auf die Position, wenn man über Medien nachdenkt, soll man bitte schön zeigen, dass die Medien die Botschaft sind. Die Medien sind es, die bestimmen, was vergegenwärtigt wird, was mitgeteilt wird, was gezeigt wird.
Das ist ja sogar ein Zitat, denn Marshall McLuhan sagte ja,
genau,
das Medium ist die Botschaft.
Ist die Botschaft. Und ohne dass ich die produktiven Aspekte, das war einfach historisch nötig, nachdem die Medien immer an den Rand gespielt wurden, nachdem man kaum beachtete, was Medien eigentlich beitragen zur Botschaft, ohne all das also in Frage stellen zu wollen, gab es etwas, was mich an dieser Position gestört hat. Und das ist nicht nur dadurch bedingt, dass ich selber als Marathonläufer von diesem Bild des sterbenden Boten, das gab das übrigens nie, nur nebenbei, das ist eine Legende und deshalb hat es mich interessiert, weil dahinter in dieser Legende des Boten, der seine Botschaft überbringt und stirbt. Wie ich meinte, gerade weil es historisch so überhaupt nicht war, die Griechen hatten ausgebildete Tagläufer, die rannten noch nicht in der Rüstung und die konnten dafür aber 52 Kilometer laufen und nicht nur 42. Jedenfalls, da wurde mir klar, dass wenn man noch einmal nachdenkt über eine der Grundaufgaben von Medien, man auf den Umstand stößt, dass die Medien im Augenblick ihrer Botschaft in gewisser Weise sich selbst unsichtbar zu machen haben. Also ihre Botschaft in den Vordergrund spielen und sich selbst zurücknehmen. Und ich habe mich gefragt, und dem entspricht ja unsere alltägliche Erfahrung. Nur wenn das Radio, um es mal traditionell zu sagen, das Radio rauscht, bekommen wir ein Bewusstsein über das technische Medium. Ein störungsfrei funktionierendes Medium ist tatsächlich deshalb so störungsfrei, weil es verschwindet. Es geht unter die Schwelle der Wahrnehmung. Wenn wir im Kino sitzen, einen schlechten Platz haben, da stört uns nur so lange, wie der Film uns noch nicht gepackt hat. In dem Augenblick, wo wir den Film sehen, vergessen wir in gewisser Weise das Medium, das Kino, den schlechten oder guten Sitz. Und dieses Verschwinden der Medien im Gebrauch, das auch in der Legende vom sterbenden Boten sich zeigt, da fragte ich mich, wie ist das vereinbar mit dieser konstruktivistischen Überzeugung, die Medien selbst sind es, die ihre Botschaft hervorbringen. Und ich nahm mir einfach vor, mich auf die Spur eines Medienbegriffes zu begeben, in dem diese Dialektik, möchte ich fast sagen, von das Medium vergegenwärtigt etwas für andere, was es nicht selber ist, und in diesem Augenblick verschwindet das Medium auch zugleich, nimmt sich zurück, bleibt neutral, verschwindet unter die Schwelle der Wahrnehmung. Auf die Spur dieses komplexen Verhältnisses wollte ich mich begeben, um eben in gewisser Weise, und jetzt nenne ich einfach mal Friedrich Kittler, den großen Heroen der Medientheorie, mit dem ich ja auch jahrelang zusammengearbeitet habe, um aber dieser Art eines Medienkonstruktivismus, bei dem die Medien zu Akteuren werden, die eigentlich unsere Geschichte machen, um dagegen einen kritischen Standpunkt zu entwickeln. Ja.
Danke. Jetzt haben Sie schon etwas gesagt, was mir sehr wohltut, nämlich Sie haben nicht gesagt, was Ihre Botschaft ist, sondern Sie haben gesagt, was Ihre Motivation ist, was Ihre Anknüpfungspunkte sind, denn so wie ich das Buch lese, ist es weniger ein Buch, das Wert legt darauf, bestimmte Thesen zu entwickeln, sondern sozusagen ein Forschungsprogramm entwickelt, Fragen aufwirft. Und jetzt haben Sie gerade selber schon gesagt, die Fragen, die Sie aufwerfen, die kommen aus den Medien, aus einer gewissen Erfahrung, aus einer gewissen Empirie, aus einer Beobachtung. Sie haben das Radio und das Kino genommen. Und wenn ich jetzt bei Wikipedia lese, dass die Medienphilosophie Anfang der 90er Jahre entstanden ist, steht da, weltweit, und Sie Ihre Beispiele aus alltäglich nachvollziehbaren Zusammenhängen nehmen, dann frage ich jetzt erstmal, ist denn die philosophische Tradition vorbereitet auf Sie gewesen? Also ich meine, können Sie da anschließen? Oder müssen Sie sozusagen neu anfangen? Müssen Sie mit Medientheoretikern anfangen, mit der Theorie, um zur Philosophie zu kommen? Oder mal so gefragt, was ist denn eigentlich Medienphilosophie?
Ja, die Philosophen tun sich irgendwie schwer mit den Medien. Das gilt übrigens auch für mich. Ich war immer überzeugt, in der Philosophie geht es ums Denken, es geht um Begriffe, es geht um Gedanken, mehr oder weniger gute. Und man versucht, möglichst sich so zu verhalten, dass die Medien dabei gar keine Rolle spielen, dass es um den Gedanken geht und nicht um die Form und nicht um das Materielle und Technische, in dem sich der Gedanke ausdrückt. Es gibt eine sehr lange Tradition in der Philosophie, die das so betrachtet. Und insofern muss man schon sagen, ich glaube, diese ganze Umstülpung, das war übrigens nicht in den 90er Jahren, steht tatsächlich Wikipedia, muss ich mal gucken, 90er Jahre, das ist ein Skandal, weil nämlich eigentlich die 60er Jahre, also die Entdeckung, dass die homerischen Epen unter Umständen hervorgehen aus einer Epoche des mündlichen Gedächtnisses und gar nicht geschrieben waren ursprünglich, sondern erst nachträglich verschriftlicht wurden, das war eigentlich der Anstoß für eine große medientheoretische Wende, bei der man zum ersten Mal den Unterschrift von Stimme und Schrift entdeckt hat. Und insofern würde ich so sagen, also die Medienwende ist sehr viel älter, nur die Philosophen haben dazu, muss man ganz nüchtern sagen, wenig beizutragen. Und leider gilt das noch bis heute. Also dann muss ich mir eigentlich selber ein schlechtes Zeugnis ausstellen, dass es mir auch persönlich, glaube ich, und auch anderen, es gibt ja nicht viele, Dieter Mersch fällt mir noch ein als Medienphilosoph, dass es uns vielleicht nicht gelungen ist, in die Philosophie wirklich die medientheoretische Frage als eine legitime philosophische Frage zu verankern. Also insofern, ja, ich weiß nicht, ob es jetzt eine Antwort auf Ihre Frage ist, aber Philosophie tut sich schwer mit den Medien.
Ich kann noch einen Nachklapp machen, also gleich auf den ersten Seiten Ihres Buches führen Sie ja Denker, Philosophen an. Walter Benjamin, Jean-Luc Nancy, Michel Serres, Régis Desprez, John Durham Peters. Was sind das für Leute und warum zitieren Sie die?
Ja, was sind das für Leute? Also zum Beispiel, um Jean-Luc Nancy zu sagen oder auf ihn zurückzugehen. Normalerweise, also ich will es ganz konkret machen, wenn wir an Kommunikation denken, gehen wir immer davon aus, dass es um Verständigung geht. Ne? Wir sitzen jetzt hier zu dritt oder manchmal im Dialog auch zu zweit und reden miteinander. Und der Witz und das Ziel von Kommunikation ist, sich zu verständigen. Und wir versuchen schließlich mit einer Stimme zu reden. Also diese Idee, Konsensus, dass Kommunikation dazu gut ist, dass die Beteiligten ihre Streitigkeiten, Differenzen ausräumen können, am besten noch mit Argumenten, und zum Schluss im Konsens alle wie mit einer Stimme reden. Aber Jean-Luc Nancy macht uns darauf aufmerksam, dass dem Mitteilen, ich sage es mal sozusagen in der deutschen Diktion, weil die sehr schön ist an dieser Stelle, dass dem Mitteilen die Teilung und Spaltung vorausgeht. Also Kommunikation ist nur deshalb etwas Interessantes und Aufregendes, weil wir sozusagen different sind, weil wir unterschiedlich sind, weil wir verschiedener Herangehensweise, Meinungen und so weiter und so fort sind. Und die Denker, die Sie jetzt eben mehr oder weniger mit Namen genannt haben, sind im Grunde genommen der Überzeugung, dass wenn man Kommunikation von einem medientheoretischen Standpunkt analysiert, man im Grunde genommen zu der Auffassung kommen muss, dass die Kommunikation nicht dadurch gelingt, dass zum Schluss alle wie mit einer Stimme sprechen, sondern dass die Kommunikation etwas ist, das unsere Verschiedenartigkeit nicht nivelliert, einebnet, platt macht, sondern umgekehrt, die Kommunikation ist eine Form, in der wir mit unserer Unterschiedlichkeit umgehen können, ohne diese, ich sage die Nummer, annullieren zu müssen. Kommunikation ist keine sozusagen Auslöschung der Differenz zugunsten des Konsens, sondern Kommunikation ist eine Form, wie wir mit unseren Differenzen umgehen können und uns als unterschiedlich darin zugleich respektieren können. Das ist so eine der Linien, die diese Denker teilweise verbindet. Gegen Habermas übrigens, der ja nun ganz klar, ich meine, das ist jetzt weder Jürgen Habermas wird das gerecht, noch natürlich einem wirklichen Kommunikationsbegriff, aber klar ist, dass wir mit Habermas gelernt haben, dass Konsensbildung das Ziel der Kommunikation ist. Und Denker wie Nancy, auch John Durham Peters, sind der Meinung, dass genau diese Konsensbildung nicht das Ziel von Kommunikation sein kann.
Hatten wir darum recht zu sagen, dass Engel keinen Erfolg haben? Ich meine, Sie reden über Engel als Beispiel, wenn ich das richtig verstanden habe, für etwas sehr Theoretisches, was den Dimensionen abgeht, weil Engel so unkörperlich sind, die Sie gerade interessieren, nämlich etwas Körperliches, ein Medium, das dann trotzdem sich selber unsichtbar macht, aber dadurch ja nicht weggeht, sondern da ist.
Das mit den Engeln ist ja irgendwie eine, auch mich selber, sehr überraschende Sache. Also ich habe mich einfach gefragt, wie ist es möglich, Kommunikation zu stiften ohne Nivellierung der verschiedenartigen Seiten oder Parteien oder Felder oder Welten, die da miteinander in eine Kommunikation eintreten. Und ich habe mich umgesehen nach Modellen. Wie kann man sowas? Also es gibt zwei Welten, die sind völlig verschieden und dann gibt es ein Medium, jetzt ist das ein sehr einfaches Modell, ein Medium, das einen Zusammenhang stiftet, ohne dass diese Welten ihre Unterschiedlichkeit auslöschen müssen dabei. Und da traf ich auf die imaginäre Gestalt des Engels. Engels Engel gibt es nicht, aber Engel sind eine der am meisten dargestellten imaginären Figuren in der und nicht nur in der abendländischen Kunst. Und da fiel mir Folgendes auf. Ich meine, es ist völlig klar, ein Mensch und Gott unterschiedlicher könnten kaum die Welten von endlich, unendlich, ohnmächtig, allmächtig, sterblich, unsterblich. Unterschiedlicher kann man Welten kaum zeichnen als die zwischen Mensch und Gott. Aber alle monotheistischen Religionen bevölkern diesen Zwischenraum zwischen diesen beiden unterschiedlichen Seiten mit einem Heer von Engeln. Angelus, der Bote, die die Aufgabe haben, in irgendeiner Weise zu einem Nexus, zu einem Kommunikationsfluss, der übrigens sehr einseitig ist, wie wir wissen, das ist kein Dialog, sondern die Amtssprache des Mächtigen zum Untergebenen. Nichtsdestotrotz, dort entdeckte ich dann plötzlich, dass das, was Engel als imaginäre Figur auszeichnet, die Hybridizität ist. Hast du zwei völlig verschiedenartige Welten, dann schaffe ein drittes, das zwischen diesen Welten steht, und Attribute von jeder dieser Welten an sich selber verkörpert, aber nicht so, dass etwas entsteht, was sozusagen wie eine Hegelsche Synthese, dass dann nochmal ein höheres Drittes ist. Sondern Hybridizität heißt, der Engel ist, er hat göttliche und menschliche Eigenschaften, nebeneinander existierend. Er hebt die nicht auf zugunsten eines Höheren, sondern er ist ein Zwitter. Und unter vielen Möglichkeiten, wie Medien konstruierbar sind, die zwischen diesen total verschiedenartigen Seiten platziert sind, ist diese Idee, schaffe ein drittes, das die Attribute beider Seiten als Hybrid und Zwitter in sich verkörpert und deshalb einen Zusammenhang zwischen beiden stiftet, ist das eine der intelligentesten. Und übrigens in Kants Schematismus-Kapitel, um jetzt wirklich einen etwas absurden Bogen, der aber gar nicht so absurd ist, zu schlagen, wird Kant später, was ein Schema ist, mit genau, fast genau diesen Begriffen ausdrücken. Er sagt, das Schema ist ein drittes zwischen Begriff und Anschauung. Der Begriff ist das Allgemeine, die Anschauung das Partikuläre. Und plötzlich entdeckt man dann auch in einem Stück Philosophie, das ganz schwierig zu verstehen ist, was ist ein Schema, was ist der Schematismus bei Kant, plötzlich entdeckt man da eine Denkfigur, die einem, wenn man mal über die imaginäre Figur des Engels nachgedacht hat und über den Trick, der hinter der Erschaffung, der Kreation des Engels als Figur liegt, plötzlich entdeckt man da Bezüge und Familienähnlichkeiten. Jedenfalls, das war das, was mich an dem Engel, an der Engelgestalt, an dem Engelmodell faszinierte. Diese Idee, Zwitter sind manchmal die Lösung, wenn man zwischen verschiedenartigen Welten wirklich einen Nexus, eine Verbindung stiften will. Es gibt da natürlich viel zu sagen, zum Beispiel der gefallene Engel. Das natürlich, es gibt genügend Boten, die sich verweigern, dieser Situation nur das Dritte zu sein, sondern die, ich meine, der Luzifer, der Lichtbringer, wollte sein wie Gott und stürzt dann oder wird gestürzt. Und dass jeder Bote immer auch diabolisch seine eigene Botenfunktion unterlaufen kann, zum Intriganten werden kann, zu dem werden kann, der ein Spiel spielt, das gerade die diplomatische Vermittlung außer Kraft setzt, das ist damit dieser Engelfigur durchaus auch angelegt, jedenfalls. Ich glaube, ich antworte immer zu lange. Also gut, ich werde mich besser.
Ja, aber genau an dieser diabolischen Seite auch des Engeldaseins, also das Greifen sozusagen nach Dingen, die einem nicht zustehen, zeigt sich ja auch ein anderer Aspekt, den Sie beschrieben haben, die Heteronomie, also die Fremdbestimmtheit dessen, was er zu überbringen hat. Also er darf sich nicht zum zu demjenigen machen, der sozusagen in den Vordergrund tritt, sondern muss sich immer zurücknehmen. Er ist sozusagen eine Durchgangsfigur, durch die etwas durchgeht. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, ich meine, das ist ein völlig heikler Punkt, denn als Philosophin müsste ich Sprechakttheoretikerin sein, in der wir sprechen in unserem Namen mit eigener Stimme als autonome Urheber unserer Äußerung. So müsste ich eigentlich reden, wenn ich sprachphilosophisch auf der Seite der Sprechakttheorie stehen könnte. Ich glaube aber, dass diese Idee, dass unser Menschsein nach dem Vorbild des Urhebers, des Demiurgen, hier sitze ich und schaffe nach meinem Bilde, dass diese Konzeption des Menschseins, obwohl das natürlich eine Seite natürlich unserer Schöpferkraft ist, wie sollte das anders sein, dass es aber nur die halbe Wahrheit ist. Das heißt also, ich glaube in der Tat, das ist jetzt nicht sofort eine Antwort darauf, wenn wir begreifen wollen, was unsere Situation ist als Mensch, dann würde ich sagen, dass wir selber in gewisser Weise Zwitter sind zwischen einerseits, dass wir autonom sind, souverän sind, dass wir Urheber von etwas sein können, kreativ, konstruktiv, wir machen, produzieren, stellen her, erzeugen und so weiter und so fort. Aber andererseits sind wir eben auch Überbringer. Wir geben etwas weiter, das wir nicht selber hervorgebracht haben. Denken Sie nur an die Sprache, die haben wir nicht geschaffen. Wir eignen sie uns an, indem wir reden, verändern wir unsere Sprache und geben sie der folgenden Generation weiter. Das heißt also, der Mensch ist immer zugleich Urheber und Bote. Und wenn man jetzt diese Botenperspektive mal einnimmt, obwohl das alles gebrochen ist und nicht so simpel und einfach, wie ich das jetzt natürlich irgendwie nur darstellen kann, dann stößt man auf die Idee der Fremdbestimmung. Also wir halten, wie gesagt, uns für souveräne Agenten unseres Handelns, unseres Tuns. Vom Standpunkt des Boten jedoch sprechen wir nicht im eigenen Namen, sondern wir reden im Namen eines anderen. Und Sie werden schon spüren, also in dieser Idee, dass wir eben nicht einfach nur egologisch sozusagen wenn ich Levinas und die Odyssee, also nach der Figur des Odysseus, nein, nehmen wir einmal an, dass wir in einer Situation sind, viel, viel intensiver, als wir das je mit unserem autonomen Menschenbild, souveränen Menschenbild vereinbaren können, immer auch für jemand anderen zu sprechen, im Namen anderer zu reden, statt immer nur im eigenen, dann glaube ich, werden wir unserer Situation viel weitergehend gerecht, als wenn wir uns immer nur als selbstbewusster Urheber unseres Tuns verstehen.
Jetzt, das finde ich einen sehr interessanten, jetzt auch für mich ein bisschen überraschenden Gedanken, der mit dem Wort Situation jetzt auch auf die philosophische Tradition der Hermeneutik zurückverweist und auf ein Denken, das den Menschen, und Sie haben jetzt auch diese anthropologische Redeweise geschwungen, das den Menschen von dem her begreift, woraus er nicht entfliehen kann. Ja, also bei Sartre gibt es diese existenzialistischen Situationen, die sich immer im Grunde gegen den Menschen kehren, wo man das als Grunderfahrung ausgestellt findet, dass man nichts wirklich Neues schaffen kann, sondern die Verhältnisse sozusagen über einem zusammenkrachen. In der weicheren, sozusagen philologisch orientierten Hermeneutik gibt es dann die Tradition, ja, die das ist, wofür wir sprechen. Würden Sie da Nähen sehen? Und wenn ja, dann würde ich sagen, und wo bleibt die Kritik?
Ja, Hermeneutik, Hermes, nicht zu vergessen. Ja, natürlich gibt es da eine Nähe. Diese Idee, dass, aber ich würde sagen, die Verhältnisse krachen nicht über uns zusammen, sondern sie gehen durch uns hindurch. Also mir war es einfach nur wichtig, philosophisch...
Ist angenehmer?
In gewisser Weise schon, ja, würde ich mal sagen. Und die Kritik, die kommt natürlich, ich habe das in dem Botenbuch über den Spurbegriff eingeführt. Also ich will das mal an einem Beispiel machen, konkret. Also jetzt was völlig anderes. Jetzt kommen wir wieder ganz auf den Boden, obwohl ich jetzt auf die Hermeneutik frage, auf die kommen wir aber nochmal zurück. Nur will ich jetzt diese Kritikfrage, finde ich ganz wichtig, und die will ich nicht abstrakt beantworten, sondern ich will das mal an einem Beispiel machen, das auch in dem Buch vorkommt. Karten. Und zwar, ich meine, ich denke, ich vergesse jetzt auch mal das Navi, das aber nur eine Extrapolation des Karten ist, weil die Indexikalisierung automatisch erfolgt. Denken Sie an die ganz normalen Karten, ne? Ich will in den Alpen wandern, in Hüttenwanderung, ich will eine Hütte erreichen, ich habe eine Wanderkarte. Normalerweise ist es natürlich so, dass ich von dieser Karte erwarte, dass sie mehr oder weniger stimmig ist, mir die Höhenlinien exakt angibt. Also mit Hilfe der Karte in der Lage bin, eine zukünftige Handlung, nämlich das Bewegen im fremden Gelände, sonst brauchte ich die Karte nicht, wenn ich mich auskenne. Ich kenne mich nicht aus, kann mich aber zu einem Punkt in der Karte machen, und wenn mir das richtig gelingt, ist nicht immer so einfach, kann ich anhand der Karte meine Route planen. So auf die Karte zu blicken, wie wir es alltäglich auch gebrauchen, heißt in gewisser Weise die Karte wie den Boten eines Wissens, das ich nicht habe, aber der Kartograf, und das ich mir aus der Karte erschließen kann. Wie auch beim U-Bahn-Netzplan, ich weiß, also ist egal, das ist vollkommen klar. Ich kann die Karte in gewisser Weise in die Dimension Bote eines kartografisch-geografischen Wissens zu sein, das ich nicht habe, mir aber mit Hilfe im Medium der Karte aneignen kann, kann man sich gut vorstellen. So, ich kann jetzt aber genauso gut die Karte nicht jetzt als Bote eines geografischen Wissens betrachten, sondern kann kritisch untersuchen, wie hat man eigentlich zum Beispiel Höhen, ich meine, das ist jetzt nicht das politischste Beispiel, aber wie hat man etwa Höhen auf Karten, die ja flach sind, gezeigt. Das ist eine interessante Geschichte. Zuerst waren das irgendwie so kleine Hügel. Und irgendwann eben kam man dann zu den Linien, dass Höhen eben durch Linien gezeigt werden. Und ich kann mich fragen, wie ist das mit den Stadtplänen? Ab wann wurden denn, wie war das denn damals in der DDR nicht in Stadtplänen? Ein typisches Beispiel Ostsee, da gab es dann eben weiße Flecken in den DDR-Generalkarten, weil dort um Prero und im Darß ganz einfach kein Wissen vermittelt werden sollte über die geografischen Gegebenheiten und so weiter und so fort. Das heißt also, ich kann mich kritisch, ich kann diese Karte nicht einfach gebrauchen, um irgendwo hinzukommen, das wäre ja das eine, Karte wie ein Bote, sondern ich kann die Karte als Spur der politischen, sozialen, technischen, materialen, auch optischen und grafischen Praktiken, die es zu einer Epoche gegeben hat und die sich in die Karte auf eine ganz einzigartige Weise eingeschrieben haben. In dem Moment betrachte ich die Karte eigentlich nicht mehr als Bote, sondern als Spur der Bedingungen ihrer Produktion, die sich mir, wenn ich sie analysiere, kritisch analysiere, mir auch erschließen. Insofern also glaube ich, dass die Rückseite der Medientheorie und auch der Botentheorie, nämlich dann, wenn wir jedes Medium als Spur seiner Bedingungen der Herstellung betrachten, dass diese Art von Kritik immer auch angelegt ist in dieser medientheoretischen und geschichtlichen Perspektive.
Ich habe noch eine kurze Nachfrage. Ist dann diese Spur nur eine andere Art des Störfalls oder ist sie etwas anderes? Also wir hatten ja am Anfang darüber geredet, dass wenn ein Gerät nicht funktioniert, man erst dessen bewusst wird. Und wäre die Spur, wenn jetzt die Karte nicht funktioniert, also mir bestimmte Bereiche nicht erschließt, dann erst überhaupt als Karte in den Blick kommt, ist das synonym zu setzen oder ist das noch was anderes?
Nee, ich glaube, das ist schon was anderes. Das ist kein Störfall, sondern Sie müssen nur etwas schaffen. Also normalerweise, ich sage das mal so, sind Medien tatsächlich transparent, wie ich schon sagte. irgendwie machen die sich unsichtbar. Sie haben jetzt nur Interesse daran, etwa bei der Karte herauszubekommen, wie müssen sie gehen, um die Hütte noch vorm Abend zu erreichen. Und in dem, ich muss jetzt plötzlich meine Perspektive wechseln und hinter die Karte gucken und mich fragen, wie sind die materiellen Bedingungen unter denen so und gesellschaftlichen, sozialen, politischen Bedingungen, unter denen so ein Medium produziert wird. Und ich glaube, das ist kein Störfall, sondern wir müssen lernen, die Oberfläche des Mediums, die uns zuerst mal etwas repräsentiert, vergegenwärtigt, zu durchdringen, um hinter dem Sinn, wie ich immer sage, dass das Medium zeigt, die sinnliche Struktur zu finden. Und das ist kein Störfall, sondern in jedem Medium so. Sie können hören, was ich sage, und Sie können auf die Stimme achten. Sie können, nur können Sie nie beides zugleich. In dem Augenblick, wo Sie achten würden auf die Materialität des Mediums, das eigentlich immer eine verschwindende ist, in dem Augenblick wird es fast unmöglich, die immaterielle Seite, die Botschaftsseite des Mediums auch noch wahrzunehmen. Aber ein Störfall ist das nicht. Das sind zwei Perspektiven, Spur und Bote sein, Repräsentation und Materialität, die in jedem Medium zusammenspielen. Wie auch bei der Schrift. Ne? Sie können die Schrift transparent machen, lesen, auf den Gehalt achten, den Sinn. Und Sie können die Schrift als Schriftbild wahrnehmen, reflektieren, und auch analysieren.
Aber ist das dann auch eine Perspektive? Also Sie haben das jetzt sehr sozusagen diplomatisch formuliert. Man kann das auch so machen. Ich habe damit keine Schwierigkeiten. Ich will nur nachfragen. Sollte man nicht philosophieren über die Dinge, die man machen muss? Also kann man in der Philosophie nicht Notwendigkeiten herausarbeiten, dass man das nicht anders kann? Also wo ist der Einsatz der Medienphilosophie gegenüber den vielen Medientheorien? Wo hat sie da etwas zu sagen, was nicht auch noch eine Perspektive ist?
Ja, ich meine, das ist relativ klar. Was wir als Medienphilosophen zu sagen haben der Philosophie ist, ich meine, jetzt kann ich einfach nur Nietzsche zitieren, das Werkzeug, das Instrument schreibt mit am Gedanken, dass natürlich die Medien den Gehalt dessen, was sie zeigen, immer auch mit formen, präfigurieren. Es ist ein Unterschied. Sehen Sie mal, ich will das auch an einem Beispiel machen. Wenn ich spreche, hören Sie auf die Äußerung, aber im Grunde genommen spreche ich nicht in Abständen, wie etwa ein aufgeschriebener Satz von mir Lücken aufweisen würde. Es gibt einen grundsätzlichen Unterschied zwischen dem kontinuierlichen Lautstrom, der ja nur möglich ist, weil das Wort kaum ausgesprochen schon verschwindet, und eben dem Umstand, dass das Schriftbild Punkt kennt, Interpunktion kennt, Lücken kennt, Groß- und Kleinschreibung kennt, eine Fülle von weiteren Unterschieden beibringt, die wir im Sprechen niemals hören. Ich würde persönlich zum Beispiel, und jetzt an die Adresse der Philosophen, die die Sprache sehr lieben, immer sagen, erst als, jetzt vereinfache ich etwas, um die Botschaft klar zu machen, erst als die griechische Antike die phonetische Schrift erfunden hat, indem sie die Vokale dem phönizischen Alphabet zufügten, erst in dem Moment, wo der Fluss der Fluxus des Verschwindens, der für das gesprochene Wort typisch ist, in dem Moment, wo dieser gebannt war, durch die Möglichkeit, das Wort zu transkribieren in einem Schriftbild, erst in dem Moment kann man überhaupt erst von Sprache sprechen. Nicht umsonst, Platons Grammatikei heißt Musik, Tanz und Sprache. Und ungeschieden.
Ihre Wissenschaft heißt zum Teil Diagrammatik. Warum?
Ja, das ist der Versuch, über Derridas Grammatologie herauszugehen. Ich meine, das ist natürlich jetzt ein kleiner Themenwechsel, obwohl es mit der Schrift zu tun hat. mich interessieren im Moment, und damit sind wir eigentlich auch dann über das Buch hinaus oder davon weg. Ich gebe jetzt im Herbst ein Buch ab, das neue Buch bei Surkamp. Und da wird es darum gehen, um die Kulturtechnik der Verflachung. Also mich fasziniert einfach das Geheimnis der beschrifteten und bebilderten Fläche. Also etwas völlig selbst. Also mich als Philosophen interessieren immer die Selbstverständlichkeiten zu destruieren. Also alles das, was wir gewohnheitsmäßig in gewisser Weise reden, schreiben und denken, noch einmal ins Unselbstverständliche zu ziehen und unselbstverständlich zu machen. Und da war es für mich eine Entdeckung, dass mir klar wurde, normalerweise trennt man natürlich zwischen Bild und Schrift und so weiter, dass mir aber klar wurde, dass es eine Fülle von Darstellungsmedien gibt, Tabelle, Liste, Schrift, Graph, Diagramm, Karte, über die ich sprach, die, obwohl sie völlig unterschiedlich sind in der Technik des Darstellens, trotzdem etwas gemeinsam haben. Und das ist, dass alle diese verschiedenen Darstellungsformen sich der Zweidimensionalität der Fläche bedienen, die den Trick kennt. Da gibt es wieder, es gibt immer interessante Tricks in der Entfaltung von Medien, dass das Unkontrollierbare dahinter und darunter amputiert wird. Also unser Körper hat drei Achsen, übrigens, das hat auch Kant schon so gesehen, wir haben rechts, links, oben, unten, vorne, hinten. Vorne, hinten heißt aber, was ich habe bekanntlicherweise keine Augen im Rücken, alles, was hinter uns ist, ist unkontrollierbar, ist uneinsehbar. So, und jetzt, entschuldigen Sie, ich lege es gleich wieder hin, erfinden wir eine Fläche, in der wir die Vogelflugperspektive innehaben, die wir sonst in unserer Lebenswelt natürlich auch nicht haben. Wir sind mittendrin und nicht oben drüber. Also wir lassen jetzt mal Flugzeug und was damit auf neues Satelliten auf Seite. Aber mit dieser Idee von Flächigkeit, bebildert oder beschriftet, bedeutet das, dass alles, was ist, sichtbar ist und in den zwei Dimensionen von rechts, links und oben und unten sozusagen vor Augen liegt. Und ich finde, dass diese Erfindung der beschrifteten und bebilderten Fläche, Hauttätowierung, Wandmalerei, Sternbilder, was machen wir da oben? Ne? Das ist ja nun auch was ziemlich Räumliches. Denken Sie mal beim Gürtel, dem Orion, die Sterne sind Lichtjahre voneinander im Unterschied zu uns entfernt, aber wir verflachen die alle zum Sternbild, behandeln das Himmelszelt wie ein Himmelsatlas. Und diese Kulturtechniken der Verflachung, die tausendfältig sind, also Graffiti, die, also überall da, wir leben in einer dreidimensionalen Welt. Es gibt keine Fläche im mathematischen und strengen Sinne. Und dennoch behandeln wir, indem wir malen, zeichnen und aufschreiben, behandeln wir die Außenhaut eines Körpers, als ob sie keinen darunter hat, machen sie mobil, machen sie klein und so weiter und so fort. Aber der Trick liegt, dass wir einen scheinbar vollkommen kontrollierbaren Raum geschaffen haben. Und indem, ich sage das nochmal, das Uneinsehbare dahinter eliminiert ist. Und ich frage mich einfach, warum haben wir das gemacht? Was ist das Geheimnis? Denn ich glaube, das ist so ein Vergleich, ich weiß nicht, wie gut oder schlecht der ist. Für mich ist es so, was das Rad, die Erfindung des Rades, für die Mobilität und Kreativität im Körperlichen bedeutet, ist die Erfindung der zweidimensionalen Fläche für die Mobilität und Kreativität im Geistigen. Ich glaube also, dass diese Erfindung von ungeheurer Wirkkraft ist und dass wir das noch gar nicht ausgelotet haben, weil wir normalerweise darüber nicht nachdenken. Das ist uns einfach zu nah. Und dass das natürlich mit Smartphone und so weiter, dass diese auch die technische Entwicklung zur Verflachung sozusagen einen ganz starken Impuls bildet. Die Welt sozusagen gebannt in den räumlichen Ordnungsschemata des Zweidimensionalen, dass das eine Tendenz ist, die immer stärker wird, auch wenn es Gegentendenzen gibt, ist auch klar. Also jetzt bin ich nicht mal bei Derrida gelandet, der natürlich mit der Grammatologie die Schrift entdeckt, ja. Und ich möchte über die Schrift hinausgehen und sagen, hör mal, lieber Derrida, ich schätze Jacques Derrida schon sehr, ich verdanke ihm viel, Aber er war, die Franzosen sind ja trotzdem ein bisschen Bilderfeinde, jedenfalls die Poststrukturalisten. Und ich sage, die Schrift hat ja auch was mit dem Graphen im Diagramm zu tun, der Tabelle, der Liste und alles dieses. Und es ist besser, statt immer nur Schrift zu sagen, das diagrammatologisch zu rekonstruieren. Darum geht es mir, den Blick weiten auf die inskribierte Fläche überhaupt.
Ich habe mal zwei Vorträge von Jacques Derrida mitbekommen. Der erste hat 5 Stunden gedauert. Der zweite wurde brutal abgekürzt nach 3,5 Stunden und er hat immer bedauert, dass er nicht wirklich eigentlich zum Thema reden könne mit so wenig Zeit. Also da sind wir schon froh, dass Sie das irgendwie besser im Griff haben und auch knapper formulieren. Jetzt muss ich aber doch mal einfach, wenn Sie gestatten, sozusagen auf Deutsch, ja, Thomasius Club ähnlich nachfragen. Also diese Aufschreibesysteme, so hat sie Kittler ja genannt, genau. Denen sprechen Sie jetzt Originalität und irgendwie große, das interpretieren Sie jetzt vielleicht auch kulturphilosophisch als eine große Tat, weil es eine Abstraktion vom realen Leben ist, in dem wir uns befinden, in dem wir handeln, in dem wir leiden, in dem wir auch tätig sein können. Beschäftigt Sie, also in dem Verhältnis zwischen den beiden, beschäftigt Sie da auch ein Verlustgeschäft oder ein, wo ist denn Verlust und Gewinn? Also man könnte sagen, wenn ich etwas aufschreibe, gut, dann bin ich jetzt in der Welt der Kultur, die alles über, die indirekt wahrnimmt, komme ich wieder in das Leben zurück, darüber, also als Philosoph, wie sehe ich die Spannung zwischen der dreidimensionalen Fülle, mit Ihnen entwickle ich so einen etwas melancholisch-romantischen Blick darauf.
Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich darauf wirklich antworten kann, aber zuerst nochmal, ja, Fülle, für mich ist es so wie immer, es ist ein Absehen und ein Gewinn an Dimensionen. Also die Fläche ist geduldig, das heißt, das Haus kann ich einfach auf den Kopf stellen. Und die Tatsache, dass meine Einbildung, meine Imagination in dieser Fläche eine Situation vorfindet, in der sie entäußern kann. Ich kann sie auch anderen zeigen, man kann darüber reden, man kann das konstruktiv gemeinsam im Team verändern, indem man gemeinsam sozusagen das, was in den Köpfen ist, aus den Köpfen heraus legt und dort kritisch anschaut. Und überlegen Sie mal, obwohl, jetzt muss man immer aufpassen, dass ich dann auch wieder auf die Frage zurückkomme, aber Sie können unmögliche Objekte darstellen auf der Fläche. Logisch unmögliche Objekte, Escherbilder sind natürlich das bekannteste künstlerische Beispiel, aber Reuterswerth hat jede Menge unmöglicher Figuren gezeichnet. Und es ist doch interessant, dass auf der Fläche Sie nicht nur die Welt auf den Kopf stellen können, sondern Sie können auch das, was noch nicht ist, darstellen. Und auch das darstellen, was niemals sein wird oder sein kann. Eben das logisch Unmögliche. Es gibt so wunderschöne, ist egal, machen Sie Escherbilder genügen, diese Treppe, die irgendwie nicht funktioniert. Sie müssen nur eine Hälfte des Bildes abdecken, dann klappt es wieder. Das hängt damit zusammen, dass man eben zwei Perspektiven des Zweidimensionalen nebeneinander stellt.
Aber Kunst, gut. Fantasie, Wahnsinn, ist alles
ja.
Immer.
Aber? Aber?
Wozu?
Ja, um das, was noch nicht ist, projizieren zu können und das, was niemals sein wird, zumindest in der imaginären Welt des Darstellbaren, doch zu versinnlichen. Also das Unräumliche, also der Witz dieser beschriebenen, beschrifteten Flächen, da ist wieder der Bote und das Medium, das Dritte ist, sozusagen Zeitliches in Räumliches zu übersetzen und Räumliches umgekehrt wieder in Zeitliches. Wenn Sie ein Programm schreiben, Programm im computertheoretischen Sinne, ist das auch eine räumliche Konfiguration, die dann natürlich in zeitliche Prozesse umgesetzt werden. Also dieses Medium ist ein wunderbarer Übersetzer von Raum in Zeit und Zeit und Raum, von Begriff in Anschauung und von Anschauung in Begriff. Und ich finde das schon eine tolle Funktion. Also, dass sowas möglich ist. Also überlegen Sie mal einen Kreis. Wir können keinen Kreis zeichnen. Das kann kein Mensch von uns im mathematischen Sinne. Brauchen wir aber auch nicht. Der Geometer kann seine defizitären, nämlich immer unvollkommenen Konstruktionszeichnungen machen und wird Ihnen dennoch an dieser Zeichnung beweisen können, dass ein Sachverhalt zutrifft. Man fragt sich, wieso? Das Dreieck ist ja, das gezeichnete Dreieck ist mathematisch gesehen gar kein Dreieck, weil ja auch ein Punkt eigentlich gar keine Ausdehnung haben dürfte und die Linie, die natürlich immer ein Strich ist, eigentlich nur eine Dimension haben dürfte. Aber im Grunde genommen ist es uns möglich, auf der Fläche in einem defizitär gezeichneten Dreieck dennoch das abstrakte, mathematische, vollkommene, so will, ideale Dreieck zu sehen und damit auch zu hantieren. Der Geometer zeichnet konkret, aber er zeigt etwas Allgemeines. Und dass wir das Allgemeine im Konkreten und Partikulären verkörpern und zeigen können, das verdanken wir, wie ich denke, der Fläche.
Also ich wollte zwei Sachen sagen. Einmal, dass wir jetzt gleich das Mikrofon auch mal im Publikum herumgeben können. Wer möchte, hebe dann einfach die Hand. Und vielleicht an der Stelle erzählen Sie doch mal diese schöne Geschichte vom neunjährigen Gauss, die Sie in einigen Ihrer Aufsätze erzählen.
Da muss man natürlich gucken, die kann man erzählen, wunderbar, weil Mathematik können Sie überhaupt nicht erzählen. Ne? Das ist ja auch immer mein Argument, warum ich gegen den... denke, Schrift ist mehr als aufgeschriebene Sprache, weil was macht denn der Mathematiker, wenn der also mit Formeln operiert, die kann man kaum verlautieren, also in Sprache, in mündliche Sprache umsetzen. Trotzdem versuche ich es kurz, es gibt diese Geschichte, ein Lehrer will die Klasse beschäftigen, in der der neunjährige Carl Friedrich Gauss ist, dieser große spätere Mathematiker. Und er gibt ihnen die Aufgabe, die Summe der Zahlen von 1 bis 100 auszurechnen, in der Hoffnung, damit die Klasse ein Weilchen beschäftigt zu haben. Und Gauss hat in Minutenschnelle die richtige Zahl raus, nämlich 5050. Und die Frage ist, wie geht das? Und es gibt, man kann das jetzt auf vielen Weisen zeigen. Wie gesagt, jetzt müsste man schreiben können oder ich müsste Ihnen eine Folie zeigen können oder so. Der Witz ist aber, dass, wenn Sie jetzt aufschreiben würden, 1 plus 2 plus 3, dann machen Sie ein paar Pünktchen und zum Schluss steht plus 99 plus 100. So, jetzt stehen Sie davor und gucken und irgendwie wird Ihnen allzu viel nicht einfallen, außer Sie fangen an irgendwie 1 plus 2 sind 3 und so weiter und so fort. Und das dauert aber ein ganzes Weilchen. Und sie verrechnen sich auch ziemlich schnell und einfach. Und der Witz ist, was man jetzt machen kann, ist, dass man beginnt, und das wusste Gauss, weil das ist mathematisches Grundwissen, also das wissen selbst die Schüler, bei einer Addition kann man die Summanden vertauschen. Ich kann 3 plus 4 rechnen, das ist dasselbe wie 4 plus 3. Bei der Addition geht das. Wie gesagt, bei der Subtraktion dürfen Sie es nicht, aber bei der Addition geht es. Und Sie können auch, gut, und was man jetzt also machen kann, ist, dass Sie diese endlose Reihe von 1 bis 100 umstellen. Und jetzt schreiben Sie plötzlich 1 plus 100 und dann 2 plus 99 und Sie merken schon, und 3 plus 98, also Sie gruppieren, das kann man eben, Sie gruppieren um, Sie beginnen Ihre Symbolstruktur, ich sage das jetzt mal, die auf dem Papier steht, einfach, weil das Kommutativgesetz der Addition gilt, dürfen Sie einfach umzuordnen. Und dann können Sie noch, auch das darf man bei der Addition, Klammern bilden. Also Sie können 1 und 100 eine Klammer machen, plus, jetzt kommt, 2 plus 99, wieder eine Klammer, plus 3 plus 98, wieder eine Klammer. Das ist witzig, habe ich noch nie gemacht, mündlich das zu sagen. Aber es ist eigentlich ganz einfach. Und plötzlich merken Sie, hey, in jeder Klammer, und da müssen Sie jetzt das nicht endlos weiterführen, merken Sie plötzlich, indem Sie das umgeordnet haben, indem Sie die Schriftstruktur einer Klammer eingefügt haben, wird Ihnen visuell, das springt Ihnen einfach ins Auge, dass doch in jeder Klammer 51 steht. 101 steht. Ne? 1 plus 100, 2 plus 99, in jeder Klammer steht ja dieselbe Zahl. Und dann müssen Sie, daher kam auch diese 50, dann müssen Sie einfach daran denken, dass sie diese Paare gebildet haben von 100. Das heißt, man rechnet dann diese Klammer mal 50 und hat dann die entsprechende Summe. Und der Witz dieser ganzen Sache ist, dass ich damit mit diesem einfachen Legende, die 100.000 Mal dokumentiert oder übertragen oder übererzählt worden ist, nur das eine klar machen will. Mathematische Operation beruht darauf, dass man Schrift benutzt, nicht also einfach Sprache, sondern wirklich ein schriftliches Zeichen. Und dass der Witz dieser schriftlichen Zeichen ist, dass sie in der Lage sind, jetzt zu manipulieren. Sie können eine Struktur umstrukturieren. Sie können eine Konfiguration umfigurieren. Und durch diese Manipulationen am sinnlich sichtbaren mathematischen Ausdruck können sie eine Konfiguration herstellen, die ihnen schlagartig wie ein Aha-Erlebnis sozusagen eine Einsicht aufpoppen lässt. Also fast so wie das kann man übrigens vergleichen, aber das führt jetzt vielleicht zu weit, wie die Kippbilder. Also Gauss konnte eigentlich, also es gibt dieses berühmte Kippbild, die Philosophen kennen das zum Beispiel natürlich alle, das ist für uns, es gibt 1000 Kippbilder von Wittgenstein, Hase und Ente. Ein und dieselbe Zeichnung können Sie einmal als Hase sehen und einmal als Ente. Das nennt man Kippbild, obwohl also sich ja an der Zeichnung nichts verändert hat, können Sie aber entweder das eine oder das andere, nie allerdings beide zur gleichen Zeit sehen. Und im Grunde genommen ist dieser Aspektwechsel, der ein Wechsel ist, mit der Sie eine Konfiguration auf dem Papier betrachten, dieser Aspektwechsel ist dann auch etwas, den man sich mathematisch zunutze machen kann. Das sieht man also zum Beispiel bei geometrischen Beweisen. Da ist plötzlich eine Linie, einerseits eine Seite eines Dreiecks und der Radius eines Kreises. Und daraus kann dann ein Geometer eine Einsicht extrahieren. Und insofern kann man am Beispiel des Aspektwechsels zeigen, wie es wirklich die Visualität einer Konfiguration ist, die Ihnen eine Einsicht verschafft, zu der Sie ohne diese Art von visueller, räumlicher Repräsentation niemals gekommen wären. Gut, das war Gauss.
Danke. Möchte jemand eine Frage stellen? 1, 2, 3, da hinten sind ganz viele, aber kommen wir ja schlicht unter das erste dran.
Ja, vielen Dank, sehr sympathische Rede.
Ich bin
fast ganz Ihrer Meinung. Aber gerade deswegen möchte ich ein bisschen scharf äußern.
Ja.
Was Sie heute gesagt haben, fast 90% aus meiner Verständigung, was Derrida habe gesagt. Ne? Ja. Sie haben, das heißt, anders gesagt, Sie haben Derridas Diskurs vermittelt. Sie haben ihn genannt.
Ja. Alles soweit Derrida.
Postbote, These, Diskurs, alles inklusiv. 80-90% habe ich von Derrida gelernt, gelesen. Ne? Aber trotzdem, das heißt, Sie haben selber dieses Vermittler-Medium gespielt. Ist okay.
Ja,
Und dann, dagegen. Ja, aber trotzdem, wo dann gibt es bei Ihnen, bei Ihrem Diskurs, Kreativität, wo gibt es Ihre Urheberschaft?
Ja.
So, jetzt... Ich meine überhaupt keine Ironie, sondern grundgenommen, theoretisch, philosophisch, aus diesen theoretischen Paradigmen, wie können Sie überhaupt Urheberschaft theoretisieren, ob überhaupt so eine Kreativität oder Urheberschaft nicht gäbe, oder wenn es ja gäbe, dann wie können Sie aus Ihren Paradigmen, literarischen Paradigmen, theoretisieren oder bestimmen, vielleicht sehr vorsichtig muss man benutzen, so ein Eindruck. Aber trotzdem, ich muss nochmal betonen, Ihre Rede war sehr sympathisch, gerade wie ich auch so gedacht habe. Aber gerade mein stolperter Punkt ist, wo dann Kreativität soll stehen. Ja. Das ist meine Frage.
Ich glaube übrigens, das ist in der Tat die wichtigste und kritischste Frage, die man an das Botenmodell stellen muss. denn es geht mir tatsächlich um eine Rehabilitierung des Aspektes der Übertragung, in der wir nicht selber Urheber sind, sondern in gewisser Weise, indem wir etwas übertragen, dieses natürlich verändern, weitergeben, aber eben nicht unmittelbar scheinbar kreativ wirksam werden. Insofern ist die Frage, wo bleibt eigentlich in diesem Modell die Kreativität? Ich meine, vielleicht habe ich mit dem Hinweis, dankenswerterweise, Herr Schneider, durch Ihre Frage des Diagramms schon darauf hingewiesen. Ich habe Ihnen ja Beispiele genannt, wie man dadurch, dass auch das Diagramm ist ein Medium, stehend als drittes zwischen, wie ich schon sagte, Anschauung und Begriff, zwischen dem Allgemeinen und dem Partikulären. Und an diesem Beispiel konnte man doch sehen, worin diese Kreativität besteht. Das heißt, das Diagramm selber gibt mir eine Einsicht, die in der Konstruktionsanweisung selber noch nicht enthalten war. Das heißt, dadurch, dass ich einen theoretischen Sachverhalt verkörpere in einer sinnlich sichtbaren Struktur und mit dieser sinnlich sichtbaren Struktur praktisch etwas mache, gelingt es mir, eine Situation herzustellen, in der ich eine Einsicht gewinnen kann. Ein typisches Beispiel von, nochmal auf Platon zurückgehen, sein Menon-Dialog. Da gibt es ja das Beispiel, auch wenn bei Platon das eigentlich als ein Argument für seine Anamnesis-Lehre war, das kann man aber mal weglassen. Ein sogenannter ungebildeter Sklavenjunge soll eben ein Quadrat verdoppeln. Und er beginnt jetzt ganz, wie wir alle beginnen würden, einfach er verdoppelt die Seiten, zeichnet die aber hin in den Sand und sieht an seinem eigenen Bild, dass er einem Irrtum auflag, dass es falsch ist zu glauben, wenn ich ein Quadrat verdoppeln soll, muss ich einfach die Seiten verdoppeln. Er sieht seinen Irrtum ein, er macht den nächsten Fehler, das geht so mehrmals hin und her, bis ganz zum Schluss, nachdem er überhaupt die Diagonale als mathematische Entität kennengelernt hat, der Sklavenjunge durch geometrische Manipulation an der Zeichnung merkt, dass die Quadratverdopplung so funktioniert, dass man ein Quadrat über der Diagonale errichtet. Für den Sklavenjungen war das ein Akt der Kreativität, in der er durch das Umgehen mit dem Medium eine neue Einsicht gewonnen hat. Und das ist jetzt eine sehr konkrete Antwort, aber ich habe auch das Beispiel etwa der Karte genannt. Kartografisches Wissen, das ein anderer hat, das in eine Karte einfließt, kann ich nutzen, um meine eigene Reise, die ja nicht vom Kartograf vorgedacht ist. Meine eigene Reise ist nicht in der Karte, sondern sie ist mein Bedürfnis, sie ist meine Absicht. Aber ich benutze die Karte, das Botentum, um es jetzt wirklich einen dummen Ausdruck, das Botentum der Karte nutze ich, um meine individuelle Reise zu kreieren und mit Hilfe der Karte diese Reise sozusagen pragmatisch realisierbar zu machen. Das wären Beispiele über diese Art der Kreativität. Ja.
Ja. Ja, vielen Dank für Ihren Vortrag. Sie haben vorhin gesagt, dass vom Standpunkt des Boden aus wir auch fremdbestimmt sind, also nicht nur ökologisch, sondern auch einfach Überträger von nicht selbst hergestellten Dingen, auch Gedanken. Das hat mich sehr stark an die Meme-Theorie von Richard Dawkins erinnert. Inwieweit sehen Sie da eine Kompatibilität zwischen der Meme-Theorie und Ihren eigenen Gedanken? Das würde mich interessieren.
Ja, ist eine interessante Frage. Ich bin zwar persönlich jetzt kein großer Freund der Meme-Theorie, das muss ich vorab sagen, aber diese Idee, dass es etwas gibt, das außerhalb unserer Köpfe zirkulieren kann, zu dem der Einzelne beiträgt, das aber eben das Individuum überschreitet, das halte ich generell für unter Umständen einen wichtigen Gedanken. Allerdings, ich bin jetzt nicht, ich bin nicht vertraut genug mit der Meme-Theorie, ob das, wahrscheinlich ist es eher jetzt eine ungenügende Antwort auf Ihre Frage, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass man da Verbindungen schlagen könnte. Aber ich würde gerne auch das kritische Moment, und dafür bin ich jetzt im Augenblick nicht mit Tolkien, nicht vertraut genug, um meine Kritik an der Meme-Theorie, als ich das mal gelesen habe, was ziemlich lange vorbei ist, hatte ich diese Kritik, aber leider habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Ich müsste dafür das Buch, ich müsste die inskribierte Fläche wieder haben, um mich damit auseinanderzusetzen. In meinem Kopf ist es leider nicht präsent, aber eben dafür haben wir ja das. Also ich würde gerne darauf antworten, wenn ich mal die Gelegenheit habe, da reinzuschauen in diese
Theorie. Gut, danke.
Ja, auch von mir vielen Dank, dass Sie überhaupt gekommen sind. Ich stehe mal auf, dann können Sie mich besser sehen. Ja. Ich habe einmal eine kleine Anmerkung und dann eine Frage. Und zwar ist mir aufgefallen, Sie setzen immer beim Griechentum an. Also Sie setzen immer beim Hellenismus an und nicht davor. Alles, was Sie zum Boten gesagt haben und zum Engel, das relativiert sich ja nochmal ganz stark. Also gerade dieses, wenn man jetzt den Schlusspunkt nimmt mit dem Kippbild, das bezieht sich ja gewissermaßen auch auf diese Doppelseitigkeit des Engels beziehungsweise Boten, was Sie dargestellt haben. Das ist aber ja alles sozusagen neutestamentlich beziehungsweise griechisch. Also das ist ja alles meinetwegen bei Platon angefangen, aber eigentlich sehr viel später noch. Ja. Wenn man wiederum in die altorientalische, ägyptische, alttestamentliche Zeit geht, wo das ja herkommt, weil es dann übersetzt wurde ins Griechische, dann hat man ja nochmal einen ganz anderen Blick auf den Engel, der ja letztlich da noch gar nicht so ausformuliert ist und wo es auch wiederum differenzierter ist, dass der Blick nicht nur von Gott zu Mensch geht, durch den Engel oder Boten oder dann ja auch im Alten Testament den Propheten, sondern ja auch andersherum. Das sind ja auch Figuren, die sozusagen mit Gott kommunizieren. Gut, das ist nochmal was ganz anderes, aber das würde sozusagen dieses Konzept vielleicht nochmal ganz anders perspektivieren. Ja. Und meine Frage geht eigentlich in eine ganz andere Richtung. Ich fand es sehr, sehr schön, dieses Bild mit dem Medium und der Spur und diesem Unterschied mit der Materialität und der Repräsentation. Mich würde jetzt interessieren, also aus ganz persönlichen Gründen, Sie haben das sozusagen die Spur zurückgebunden nur auf die Produktion. Also sozusagen ein Einblick, die Spur gibt einen Einblick in die Entstehungsbedingungen der Produktion. Ist es auch andersrum möglich? Kann die Spur sozusagen auch einen Einblick geben in die Entstehungsbedingungen, in Anführungsstrichen, der Rezeption?
Können Sie, was heißt jetzt die Entstehungsbedingungen der Rezeption als Spur? Können Sie das vielleicht nochmal?
Ja, das ist natürlich ein bisschen schwieriger, aber also ich frage mich, ob es sozusagen einfach auch in die andere Richtung möglich ist, zu sagen, dass die Materialität von einem Medium gewissermaßen ja, also die Medientheorie ist ja nicht weit entfernt von der Rezeptionsästhetik oder so. Das heißt, kann ich hier aber handfeste Aussagen machen von der Spur, also jetzt nicht von dem, was repräsentiert wird, sondern von der Spur sozusagen ausgehend zum Rezipienten?
Gut, ich meine, ich habe mir eben diese schönen Leuchttafeln angesehen, die hier im Flur hängen, und da ist ja auch die älteste griechische Handschrift der Bibel. Scripta continua, also noch Buchstaben, wirklich einer nach dem anderen. Das zum Beispiel kann ich als Spur dessen werten, dass offensichtlich laut gelesen werden musste, um aus diesem Fließtext auf der Fläche einen sinnvollen und zusammenhängenden Satz oder mehrere Sätze herauszupräparieren. Also das wäre vielleicht eine einfache Antwort auf Ihre Frage. Ich könnte aus dieser Art von Schriftbild zurückschließen auf die Bedingungen, wie Schrift damals rezipiert wurde. Nämlich nicht durch stummes Lesen, das sich erst herausbildete, als auch das Schriftbild immer differenzierter wurde, sondern dass anfangs, als die Buchstaben undifferenziert aneinandergereiht worden sind, das laute Lesen nötig war, um sich den Sinn zu erschließen. Das wäre vielleicht ein Beispiel dafür, wie ich sagen würde, ja, warum nicht? Auch Spur der Rezeption. Auch natürlich der Umgang mit Karten. Also, dass wir zum Beispiel in der Lage sind, sofort zu erkennen, dass bei einem Netzplan der Untergrundbahn nicht die wirklichen geografischen Verhältnisse abgebildet werden zwischen den Stationen, sondern ein Netz, also die Verzweigungen, die Punkte, die Kreuzungspunkte, dass es also nur darauf ankommt, wo ich wie umsteigen kann und in welcher Reihenfolge die Stationen kommen, nicht aber auf die geografische Ausdehnung. Also das sind zum Beispiel Rezeptionsweisen, von denen wir, also alle diejenigen, die einen solchen Netzplan interpretieren und korrekt und richtig lesen können, alltagspraktisch, zeigen damit, dass sie etwas ganz Bestimmtes verstanden haben, was nicht selbstverständlich ist. Du darfst die Linie nicht geografisch als Entfernungen interpretieren, sondern eben musst auf die Verzweigung und so weiter achten. Das wären also Beispiele.
Hallo. Okay, ist an. Ich war vorhin ein bisschen erschrocken, ob des Statements, dass Konsens nicht Ziel der Kommunikation sein kann. Und da fällt mir als Frage dazu gleich ein, wenn das wahr ist, was ist dann Motivation zur Kommunikation?
Ja, wie immer, man redet natürlich jetzt ein bisschen tätig und zugespitzt und es gibt viele, viele Situationen, in denen es natürlich Sinn macht, zum Konsens zu finden. Aber ich habe hier schon angedeutet, auch ich bin Kind meiner theoretischen Umwelt und Verhältnisse. Und die waren eben so, dass ich versuchen musste, einen Standpunkt zu finden, der gegenüber einer Kommunikationstheorie, die die Medien weitgehend aus der Betrachtung gelassen hat, diese Kommunikationstheorie wieder zurückzuführen zum Nachdenken über Medien. Und für mich war es hilfreich zu sagen, stellen wir uns doch mal vor, wenn wir miteinander sprechen, muss es nicht darum gehen, dass wir zum Schluss alle einer Meinung sind. Das ist gar nicht der Sinn des Sprechens. Ich könnte jetzt könnte ich John Durham Peters, einen meiner theoretischen Gewährsleute, zitieren, der sagte, es gibt eigentlich zwei Modelle der Kommunikation, also sehr vereinfacht, schematisch, holzschnittartig. Das eine ist der Dialog, Sokrates. Da hat einer immer recht, das ist klar. Also der Dialog ist eine Form von Tyrannis. Zu glauben, Dialog ist Demokratie, Dialog ist gelebte Gleichberechtigung, was auch immer, stimmt für die meisten Dialoge einfach nicht. Und dann gibt es noch ein anderes Modell von Kommunikation. Das hat John Durham Peters übrigens am Neuen Testament an Jesus' Bergpredigt, an Jesus' Art des Redens klargemacht. Und der beruht nicht darauf, den anderen im Dialog dazu zu zwingen, letztlich eine bestimmte Meinung zu übernehmen oder eben selber zu akzeptieren, sondern nicht Dialog, sondern Dissemination, Ausstreuung wäre das Modell. Hier, ich biete an, was ich sagen kann. Mache du bitte, höre, wenn du Ohren hast zu hören, oder lass es bleiben. Auch diese Freiheit hast du. Ich rede jetzt mal sozusagen in diesem Modus. Und umgekehrt ist das, was ich sage, nicht mehr als ein Samenkorn, das im anderen mit seinen jeweils spezifischen Bedingungen vielleicht etwas zum Wachsen und Blühen, aber auch zum Kritisieren, zum sich darüber aufregen und irritieren lassen bringt. Und das meine ich damit. Wir müssen einfach lernen zu sehen, dass es verschiedene Modelle gibt, wie man Kommunikation auffasst. Und eine Kommunikation, die nicht reziprok ist, die nicht immer auf gleichberechtigter Interaktion beruht, sondern sehr wohl asymmetrisch, ist immer noch das am meisten verbreitete Modell von Kommunikation. Nicht zuletzt kennen wir das aus unserer Kindheit, wir kennen es aus der Schule, wir kennen es aus vielen Situationen, wo wir sozusagen Kommunikationsverhältnisse haben, die nicht in dem Sinne reziprok sind. Das nur noch dazu, aber
auch
es geht.
Auch im Thomasus-Club sind die Kommunikationsverhältnisse nicht total ideal. Zum Beispiel, wir haben jetzt noch zwei Interventionen, ja, und dann machen wir den offiziellen Teil zu Ende. Sie müssen ja nicht gleich wegrennen. Bitte.
Dankeschön. Ich bin vom Beruf Übersetzer. Und eine von den Sachen, die ich bemerkt habe, ein Übersetzer soll eigentlich unsichtbar bleiben. Das ist nicht so einfach, weil, und es liegt nicht daran, dass man die verschiedenen Interpretationsarten eigentlich mitberücksichtigen soll. Und die Frage, ob ein Autor, also der Ursprung, der Quelle, auch dies beabsichtigt hatte oder nicht. Und seine oder ihre Intention auch dann so weiterzugeben, dass die Leserschaft beide Möglichkeiten vielleicht noch hat. Ich kann das an einem Beispiel ein bisschen erklären. Sie haben gesagt, dass Sie ein Beispiel geben und haben ganz langsam dann das Wort Karten gesagt. Karten. Das ist dieses Beispiel. Und ich habe gedacht, Spielkarten. Cards. Sind es Cards? Und dann haben Sie am nächsten Satz vom Navi gesprochen. Und dann wusste ich, oh, das sind nicht Cards, das sind Maps. Aber im Deutschen war beide Sachen möglich und ich wollte einfach im Publikum einfach fragen, wer hat Spielkarten als erstes gedacht? Das sind welche? Und welche Personen haben dann Kartografiekarten gedacht? Okay, geteiltes Publikum. Wenn man sowas dann übersetzt zum Beispiel, wie schafft man das in eine Übersetzung, dass beide Sachen möglich sind, bis zum folgenden Satz, wo man über den Navi spricht und es dann jedem klar wird.
Ja, sehr schön.
Das ist auch Teil vom Inhalt, wie man etwas überbringt. Und ein Autor baut oft auf. Er erzählt nicht alles auf einmal, sondern gibt kleine Hinweise hier und dort. Und eine Botschaft ist auch oft wie eine Geschichte aufgebaut oder eine Erzählung. Und das ist dann auch die Frage, wie wahrheitsgetreu kann man solche Sachen zum Beispiel übersetzen? Auch zwischen Gott und Volk durch den Engeln zum Beispiel. Wie geht das?
Ja, vielen Dank für diese wunderbare Frage, die mir in zwei Hinsichten sehr wichtig ist. Zuerst zur Karte. Es gibt auch die Eintrittskarte. Also, und dennoch kann man sich fragen, was hat alles gemeinsam? Für mich ist das natürlich Wasser auf die Mühlen meiner Idee der Kulturtechnik, der Verflachung. Diese Karten haben alle etwas gemeinsam. Es scheint unzufällig zu sein, dass wir im Deutschen diese Ambivalenz der Bedeutung haben, diese Doppeldeutigkeit oder Trinität oder vielleicht noch mehr. Aber tatsächlich haben alle diese Arten von Karten, Spielkarten, Maps im Sinne von Generalstabskarten und Eintrittskarte, die haben alle etwas gemeinsam. Sie sind nämlich alle diese kleinen handlichen Flächen, mit denen wir etwas machen und die uns etwas ermöglichen. Ob im Spiel oder eben Eintrittskarten. Gut, aber Sie haben die wirklich wichtige Frage aufgeworfen, wenn der Bote sich unsichtbar machen soll. Also der Übersetzer soll verschwinden hinter dem Auto, den übersetzt. Das geht doch gerade nicht. Und Walter Benjamin ist ja einer meiner wichtigsten Gewährsleute. Und genau er hat ja dieses Problem aufgegriffen. Walter Benjamin sagt, dass es diese Übersetzung im Sinne einer Übertragung von dem Sinn einer Sprache lasse sich übertragen in den Sinn einer anderen Sprache, dass das überhaupt nicht geht. Walter Benjamin ist der Meinung, nehmen wir mal an, es gab so etwas wie eine Ursprache, das ist jetzt nur ein Bild, eine Legende, die wurde mit der babylonischen Sprachverwirrung in tausendfältige Vorkommnisse von Sprachen zerteilt. Und Walter Benjamin sagt, diese eine Ursprache ist uns verloren gegangen und wir werden sie nie mehr herstellen können. Wir haben nur die Vielfalt der Sprachen. Und von dieser Vielfalt der Sprachen ist klar, niemals lassen sie sich ineinander übersetzen, sondern jede Sprache ist wie ein Mosaikstein, der zusammengesetzt wird zum Puzzle mit all den übrigen Mosaiksteinen und den Vorschein jener einen einheitlichen universellen Sprache geben kann, die es nicht mehr gibt, an der aber jede Übersetzung dadurch Teil hat, dass sie nicht die einfache Übertragung einer Bedeutung in eine andere Sprache ist. Also gerade Walter Benjamin macht klar, dass Übersetzungen sozusagen niemals zur Passform gebracht werden können. Und insofern also finde ich das sehr wichtig. Und nochmal, Sie dürfen natürlich nicht jetzt dieses Botenmodell nun 1:1 eben übersetzen in alle möglichen. Ich meine, ich habe mich ja schon bemüht, indem ich die Gefühlsübertragung in der Psychoanalyse und die Krankheitsübertragung durch Viren und Bakterien und die Eigentumsübertragung durch Geld und die Wissensübertragung durch Zeugen, indem ich all diese vielen verschiedenen Formen in der Botenperspektive analysiert habe, muss ich aber trotzdem zugleich davor warnen, dass man immer diese Verschiedenartigkeit sich dessen eingedenk bleiben muss und niemals diese Botenfigur in dem Sinne simplifizieren darf, dann geht das einfach völlig schief, ja, dass man das so 1:1 übersetzt. Und es war ein schönes Beispiel, wie es natürlich nicht geht. Der Übersetzer darf nicht verschwinden, ganz einfach, weil eben es niemals diese 1:1 Übersetzung und Übertragung geben kann. Jede Übertragung ist eine Veränderung in gewisser Weise.
Gut, nochmal zu diesem Kartenbeispiel und die Karte als Bote des Kartografes. Was mich da als Frage kommt, also wenn ich von einer konkreten Karte spreche, ist dann die Interpretation die Botschaft, weil eigentlich ist doch das, was der Kartograf sendet, über das Medium Karte als Begriff, in einem konkreten Fall doch schon die Botschaft. Was ist dann, also wenn die Karte also im selbst der Bote ist, was ist dann die Botschaft? Ist es wirklich nur noch die Interpretation des Rezipienten dann? Das heißt also, die Botschaft der Karte ist beliebig? Oder ist es nur ein Werkzeug, um eine eigene Botschaft zu entwerfen? Also, und dann bleibt es ja beliebig, dann ist aber der Bote ohne Botschaft, sondern er ist nur Grundlage für Botschaft.
Ja,
also, was ist es?
Nochmal zur Karte. Also, normalerweise, und gerade weil ich ja auch dieses Beispiel mit dem Hüttenwanderung in Alpen gebracht habe, wir haben immer die Vorstellung, dass diese Art von Karten, es gibt ja viele andere, ich meine jetzt auch auf der Ebene von Maps gibt es ja sehr viele Formen von Karten. Ich meine jetzt aber mal vereinfacht die Geografie, also die Karte Straßenatlas Stadtplan, die uns ein Gebiet verkleinert, zeigt. Wir selber sind ja mehr oder weniger der Meinung, ein Gebiet wird natürlich maßstäblich und verzerrt, das wissen wir auch, Längen, Breitengrade und so weiter, verzerren ja ein Gebiet, wird durch die Karte gezeigt. Tatsache ist aber, dass die Karte natürlich nicht ein Gebiet zeigt, sondern das Wissen über ein Gebiet. Das heißt also etwas, das ist zwar trivial, aber man kann da schon mal drüber nachdenken, das ist von Anbeginn etwas Theoretisches. Ein Wissen wird kommuniziert, nicht etwa ein Gebiet, sondern das, was wir über ein Gebiet wissen. Und insofern geht es mir zuerst einmal nur darum, dass wenn dieses Wissen der Karte inkorporiert wird, dann kann ich von diesem Wissen einen individuell kreativen Gebrauch machen. So wie ich als Mathematiker einerseits vom Wissen meiner Vorgängergeneration Gebrauch mache, es wirklich anwende, teilweise gar nicht weiß, wie man es gewonnen hat, aber dann aufgrund dieses Wissens zu neuen Einsichten kommen kann. Und so denke ich, kann man sich das vorstellen, dass das kollektive Wissen, ich würde also sagen, die Botschaft der Karte, wenn man das überhaupt so sagen will, ist tatsächlich das in einer Karte sedimentierte Wissen einer Epoche über ein Gebiet, wenn man jetzt mal die vereinfachte Situation einer Gebietskarte nimmt.
Wir müssen das Gespräch oder wollen das Gespräch jetzt hier auch beenden. Wir haben eigentlich schon über unsere übliche Zeit hinaus diskutiert, was ja zeigt, wie groß das Interesse auch war. Ich danke Ihnen für diese Premiere, sozusagen, die wir jetzt alle zusammen hingekriegt haben. Die Bar ist noch geöffnet. Und ich danke insbesondere Sibylle Krämer für den schönen Abend.
Auch von meiner Seite herzlichen Dank.
Obwohl die Frage war noch nicht